Hallo und herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 22. Juli 2019. Im Studio ist die Maike. In unserer heutigen Sendung hören wir ein Interview mit Ismael Harris von der AG Migration und Vielfalt Breisgau, der SPD, die das Abstimmungsverhalten der eigenen Bundestagsabgeordneten verurteilen. Keine Koalition ist es wert, sagt er, dass SPD-Abgeordnete gegen unsere Grundwerte verstoßen. Da geht es um das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz, eine Verschärfung der Asylgesetze. Dann ein Kommentar von unserem Kollegen Emanuel zum Amtsantritt von Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin. Außerdem das Interview, das ich letzte Woche leider nicht ausspielen konnte, mit der Autorin Bettina Wilpert, die das Buch geschrieben hat, Nichts, was uns passiert, und letzte Woche eben auch hier in Freiburg dazu gelesen hat. Es geht um eine Vergewaltigung in der linken Szene. Hans-Josef Fell befürchtet eine Vereinnahmung der neuen Klimabewegung durch die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Mit ihm sprach Kollege Behne. Außerdem Musik mit Schlüsseln und satanischen Riten. Seal and Ader aus der Schweiz fragt sich, was passiert wäre, wenn Sklavinnen damals nicht zum Christentum, sondern zum Satanismus konvertiert wären. Das war ein Konzert am vergangenen Samstag auf dem ZMF. Und den hören wir auch jetzt gleich mal.
Hier ist Manuel von Seal and Ader und ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3.
Das Projekt Seal and Ader von Manuel Gagneux tritt als sechsköpfige Band in schwarzen Kapuzenpullis mit düsterem Blick, Strobolichtern und headbangend auf der Bühne. Und wir sprachen mit seinem Schöpfer, der sich klar von Nazi-Ideologien und Gewaltexzessen, denn solche Blüten treibt die Black-Metal-Szene wohl durchaus auch, distanziert.
Du hast ja 2016, wenn ich das richtig weiß, dein erstes Album online veröffentlicht, ne? Und, ja. Und der Hype kam dann erst das Jahr darauf. Wie ist das so angekommen bei dir?
Ich glaube einfach, dass eine Journalistin via Twitter das entdeckt hat. Und die hat halt zufälligerweise für Noisy in den USA geschrieben. Und dann ist der Rolling Stone in den USA darauf aufgesprungen. Also einfach Glück.
Jetzt hast du ja inzwischen eine Liveband. Am zweiten Album haben die da irgendwelche Einflüsse mit drauf gehabt? Oder hast du es wieder komplett selbst komponiert, geschrieben, eingesungen, eingespielt, alles?
Alles bis auf das Schlagzeug. Mein Körper ist zu doof, um zu drummen. Aber ja, sonst habe ich alles selber gemacht.
Aber auf dem ersten Album hat es ja noch geklappt, ne, mit dem Schlagzeug?
Das war einfach digitales Computer-Bimbamsel. Okay. Warum hört es sich auch so trocken und gut an?
Jetzt mal zu deinen Texten. Die drehen sich ja um Sklaverei, um Menschenopfer, Tod, Hass, Angst, viel Feuer. Mit was für Themen beschäftigst du dich so? Ist Sklavenhaltung irgendwie ein großes Thema bei dir? Satanismus, Religion, Rituale, all sowas?
Ja, also jetzt nicht im Alltag. Also im Supermarkt suche ich jetzt nicht das Gespräch mit der Kassiererin via Satan, aber ich habe mich damit auseinandergesetzt, einfach für das Projekt auch. Und weil ich früher halt viel Freizeit hatte anscheinend. Aber ich lese eher gerne Science-Fiction im normalen Leben.
Ja. Hast du trotzdem irgendwelche konkreten Vorlagen für die Storys? Also ich meine, es sind ja auch nicht so sehr Storys, sondern es sind ja mehr so irgendwie Sachen, die eine bestimmte Stimmung erzeugen und eine Atmosphäre. Gibt es da irgendwelche Vorlagen dafür oder sind das ausgedachte Sachen?
Also einfach historische Texte und irgendwie, ich würde jetzt einfach Sachen, die ich in der Bibliothek entdeckt habe oder im Internet, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber was ich eigentlich am liebsten mache, ist einfach so eine Grundstimmung erzeugen, wie das Tom Waits ziemlich gut machen kann. Und einfach die eigene Welt dazu kreieren. Das hört sich an wie ein Playmobil-Werbespot, aber ja, das ist die Idee.
die ganzen Samples, wie kommst du darauf? Woher findest du die? Auch irgendwelche Filme, Videos?
Viele sind selbst gemacht. Die meisten, die nicht von mir sind, sind von satanistischen Riten oder von Anton LaVey, der mit die Church of Satan gegründet hat. Mhm. Und alte Aufnahmen von einem Mann, der hieß Alan Lomax, der die Field Recordings gemacht hat und viele alte Sklavenlieder und auch arbeitende Sklaven aufgenommen hat, die halt dieses rhythmische...
Das Kettenrasseln und so?
Genau. Ne, das Kettenrasseln ist eigentlich ein Schlüssel, den ich fallen gelassen habe und runtergepitcht habe.
Ah.
Industriegeheimnis. Ja.
Jetzt auf dem zweiten Album hast du ja jetzt im Vergleich zum ersten die ganzen elektronischen Spielereien, also die Zwischenspiele, die Sacrilegium, glaube ich, die hast du ja weggelassen und stattdessen eher so andere ruhige Interludes irgendwie, die eher so meditativ klingen, mhm. The Hermit oder sowas. Schon der Titel Stranger Fruit bezieht sich auf Billie Holiday, ne?
Genau.
Wo ist der Einfluss da?
Ich höre halt super viel Musik. Ich bin einfach Musikfan vor irgendwas anderem. Aber eben nach dem ersten Album habe ich mir gedacht, jetzt vor allem, wo wir so viel Aufmerksamkeit erhalten haben, wäre es irgendwie grob oder unvorsichtig, einfach die große orange Thematik nicht irgendwie zu erwähnen. Darum habe ich mich auch ein bisschen intensiver mit der Materie auseinandergesetzt und das ein bisschen einschwingen lassen.
Okay, also da ist dann auch ein bisschen aktuelle Politik so im Hintergrund eingeflossen, ja. Logisch, okay. Jetzt habe ich ja mal gesehen, wie es hier so live war. Wie läuft das ab sonst? Bei zum Beispiel in London hast du das Live-Album aufgenommen, ne?
Mhm.
Wie reagiert so das Publikum überall auf dich? Und auf die Band natürlich, also.
Ziemlich positiv, aber ich glaube, ich lebe auch in der Bubble. Also es kommt jetzt nicht mal jemand nach dem Konzert auf mich zu und sagt, das war richtig scheiße, sondern ich glaube, ja. Also die Meute bildet sich halt dann nicht, sondern geht nach Hause und schüttelt ruhig den Kopf. Aber ich glaube, es ist ganz okay.
Ja. Ganz basic die Frage. Ich habe jetzt zwar ein bisschen was über dich gelesen und dein Projekt Ziegel und Ader, aber der Bandname, wo kommt der her?
Das ist eigentlich einfach, wie ich gerne Musik mache, mit Eifer und Inbrunst und Intention. Und das hört sich halt ein bisschen christlich an, also man findet die zwei Wörter nur in der Bibel oder in Predigen. Deshalb finde ich es lustig, wenn jetzt ein Christ, der von der Predigt kommt, das googelt und dann kommt meine Scheißband. Das kitzelt mich ein bisschen.
Ein unerhörtes Musikhybrid bezeichnet die Zeit, deinen Stil, Gospel und Black Metal. Jetzt kommt da aber noch viel mit rein. Begonnen hat das Projekt ja mit dem Satz, gib mir zwei Musikrichtungen und ich mache in einer halben Stunde ein Stück draus, so die Legende. Stimmt das?
Ja, das stimmt.
Und bei den ganzen verschiedenen Einflüssen von Soul, Folk, Gospel, Jazz, auch Elektro ein bisschen, sagt die konservative Metal-Szene jetzt vielleicht auch, das ist ja gar kein Metal, was sagst du da?
Ja, aber das ist auch so. Also ich glaube, wir können jetzt nie behaupten, wir sind True Metal oder irgendwie Kult und sowas. Also wir machen einfach Musik, die uns gefällt für den Moment. Und ich finde es auch voll legitim, wenn einem das nicht passt. Also ich zwinge ja niemanden, meine Musik zu hören.
Und welchem Genre ordnest du dem zu?
Salsa. Nein, keine Ahnung. Ich glaube, man ist immer scheiße, die eigene Musik irgendwie zu betiteln. Aber ich glaube, es ist schon irgendwo ein Metal zu Hause. Aber ich glaube, die Tentakel suchen viele andere Richtungen.
Würdest du mir zustimmen, weil ich sonst kein Metal höre, würdest du mir zustimmen, dass das ziemlich Mainstream-kompatibler Metal ist? Durch den Soul-Gesang, durch die ganzen melodischen Elemente?
Definitiv. Ich glaube, vor allem, weil wir so viele Gesangslieden haben. Ich glaube, das Ohr tendiert einfach zu der Stimme. Und weil wir das halt haben und ich auch ein bisschen Popschlampe bin, schimmert das halt schon durch. Ja.
Okay. Total.
Wenn du sowas nicht umsetzen kannst, wie es dir vorschwebt, zum Beispiel Muezzin-Gesetz, Gesänge nicht einbauen kannst und dann griechische orthodoxe Gesänge mit einbaust, was macht das mit dir?
Ich sehe das einfach als kreatives Hindernis. Also man darf dann etwas Neues erfinden, das den Ansprüchen entspricht. Ich glaube, wenn man eine Zensur erhält, kann das auch eine Chance sein, etwas Interessantes zu gestalten. So mein Alibi.
Und zwar hast du jetzt, wenn ich mich nicht irre, mindestens zwei neue Lieder gespielt, die Behemoth und, oder nee, Baphomet und Cut Me. Steht was Neues in Aussicht? Schreibt ihr gerade neue Songs? Schreibst du gerade neue Songs?
Eigentlich immer, ja. Aber jetzt, ich habe die erste Hälfte des nächsten Jahres freigenommen, um irgendwie weiterzudenken. Ich glaube, es wäre einfach, jetzt einfach so weiter mal zu machen und die Band zu sein, die jedes Album, jedes Jahr ein Album rausbringt, das irgendwie seltsam und ähnlich klingt. Und das wäre schade.
Daraus entnehme ich jetzt, du machst die Musik bisher noch als Hobby oder kannst du davon leben schon?
Nein, ich habe frei von Touren genommen.
Als gut. Hobby!
Manuel Gagneux von dem Projekt Seal and Ardor. Die sechsköpfige Band aus Basel stand am Samstag beim ZMF auf der Bühne. Und was das unerhörte Musikhybrid zwischen Black Metal, Gospel und ganz vielen anderen Einflüssen ist. Wie sich das anhört, das hören wir jetzt.
Little one got a heat, my warning. Devilish kite. He coming early morning. Devilish fire. He go by man and net. Devilish kite. We're gonna go home to the flat. Devilish fire. He gon' forgive myself.
Das Feind von Seal and Ardor. Das Gespräch mit Manuel Gagneux führte übrigens Matti und meine Wenigkeit. Kürzlich wurde das geordnete Rückkehrgesetz durch den Bundestag verabschiedet. Von zivilgesellschaftlichen Gruppen wie Pro Asyl, auch Hau-Ab-Gesetz genannt. Unter anderem wird ein Aufenthaltsstatus noch unterhalb der Duldung eingeführt. Der Aufenthalt in Erstaufnahmelagern wird bundeseinheitlich auf 1,5 Jahre verlängert und die Hürden für Abschiebehaft und Abschiebegewahrsam werden noch weiter abgesenkt. Auch besteht durch das Gesetz die Gefahr der Kriminalisierung der Zivilgesellschaft, weil Abschiebungen als Dienstgeheimnis eingestuft werden. Bis auf wenige Ausnahmen haben auch die Bundestagsabgeordneten der SPD dem Gesetz zugestimmt. Die Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt Breisgau der SPD kritisiert nun in einer Stellungnahme dieses Abstimmungsverhalten der eigenen ParteigenossInnen scharf. Über die Kritik, der sich auch der SPD-Kreisverband angeschlossen hat, haben wir mit Ismail Haris, dem stellvertretenden Vorsitzenden der AG Migration und Vielfalt Breisgau, gesprochen. Ein Interview von Kollege Fabian.
Uns ist natürlich klar, dass wir bis zu einem gewissen Grad auch schauen müssen, wie wir uns in der Außenwirkung gegenüber der eigenen Partei auch verhalten. Aber dieses Gesetzespaket, welches auch die x-te Verschärfung im Asylrecht und im Ausländerrecht allgemein darstellt, hat uns an einen Punkt gebracht, gerade auch in Absprache und im Kontakt mit vielen Organisationen, Institutionen, die sich im Bereich Migrationspolitik, Flüchtlingsarbeit engagieren, dazu bewogen, ein klares Signal auch abzusetzen, dass, sage ich jetzt mal, die meisten Genossinnen und Genossen in der SPD, die, sage ich jetzt mal, der Basis zugeordnet sind oder sich der Basis zugehörig fühlen, dieses Gesetz A nicht nur ablehnen, sondern B auch sich davon distanzieren wollen.
Sie kritisieren, dass die Einwände und konstruktiven Vorschläge der AG Migration und Vielfalt im Land und auf Bundesebene und vieler zivilgesellschaftlicher Gruppen nicht berücksichtigt wurden bei den jüngsten Migrationsgesetzen. Was hätte denn unbedingt Ihrer Meinung nach geändert werden müssen?
Also es gibt da zwei Punkte, die aus unserer Sicht überhaupt nicht gehen. Einmal, was das Thema Duldung angesprochen hat. Ja, es ist richtig, man kann also die Hürden für eine Arbeitsduldung beziehungsweise die sind in einer gewissen Richtung auf der einen Seite zwar gelockert worden, auf der anderen Seite ist es aber jetzt so, dass die Menschen, die darauf Anspruch erheben wollen, ganz dringend und zwingend erstmal ihre, sage ich jetzt mal, Identität beweisen müssen, um eben an diese Beschäftigungsduldung zu kommen. Und das ist eben für einige Geflüchtete gar nicht möglich. Und sofern diese Menschen ihre Identität nicht nachweislich vorbringen können durch ein Dokument, diese Leute werden A, schlechter gestellt und B, sozusagen dann auch nochmal, wenn sie sich darum kümmern, befürchten wir, dass diese Menschen dann in die Abschiebesituation geraten. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, wo das von unserer Seite, unserer Meinung nach, das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Das wird zwar immer gesagt, die Menschen, die von einer Abschiebung betroffen sind, werden zwar räumlich in ein anderes Gebäude untergebracht, aber trotzdem bleibt es auf dem Gelände eines Gefängnisses, einer JVA, und wir sehen da absolut eine Grenzüberschreitung, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir halt sagen, diese Menschen sind ganz oft vor Krieg, Vertreibung, manchmal natürlich auch durch Hunger und andere wirtschaftliche Aspekte geflohen und haben hier ihr Menschenrecht wahrgenommen, Asyl zu beantragen. Und das kann nicht im Ergebnis zu dem Resultat führen, dass diese Menschen mit Strafgefangenen auf einem Grundstück und in einem gefängnisähnlichen Komplex untergebracht werden. Das ist für uns ein absolutes No-Go.
Wir haben es schon angesprochen. Durch das geordnete Rückkehrgesetz wird ein Status noch unterhalb der sowieso schon prekären Duldung eingeführt. Unter anderem, auch Sie haben das jetzt schon erwähnt, für Menschen, von denen es heißt, dass sie bei der Passbeschaffung ihre, Zitat, Mitwirkungspflichten nicht erfüllen würden. Was das bedeutet, werden sehr viele nicht so ganz verstehen. Herr Haris, Ihre Familie ist selber aus Afghanistan geflohen. Können Sie vielleicht dazu etwas sagen, wie leicht es ist für geflüchtete Ausländer wie Afghanistan oder aber auch aus anderen Ländern an solche Ausweisdokumente überhaupt zu kommen?
Also wir reden jetzt in unserem Fall von der Einbürgerung, aber auch vorher, als es darum ging, einen anerkannten Asylstatus zu bekommen, war das Thema der Identität. Und für uns war das Anfang der 80er in der Hochphase des Kalten Krieges, / aber auch des Krieges in Afghanistan mit der Sowjetunion, nahezu unmöglich, überhaupt irgendwelche Unterlagen seitens einer Botschaft oder eines Konsulates zu bekommen. Der einzige Vorteil, den meine Eltern hatten, sie haben ihre eigenen Uni-Abschlüsse aus Kabul mitgenommen Und diese wurden dann notarisch unter Einwirkung eines Dolmetschers dann auch in das Deutsche übersetzt. Und nur durch diese zwei, drei Dokumente konnte die Identität nachgewiesen werden. Und das hat man dann auch akzeptiert. Allerdings, wenn ich jetzt an Menschen denke, die von heute auf morgen fliehen, über diese Dokumente nicht verfügen, weil sie vielleicht bei einem Raketeneinschlag verbrannt sind, etc. pp., konnten diese Menschen trotz Bemühung nicht die Identität nachweisen und wären dann somit auch dann im konkreten Falle zu einer Asylablehnung gekommen, wenn nicht sogar dann gleich auch infolgedessen zu einer Abschiebesituation.
Und wie das jetzt für Menschen aus Syrien ist, bei Assad mal nachzufragen, ob er nicht da die Pässe rüberschicken kann, das kann man sich wohl denken.
Flucht kann nie ein Verbrechen sein. Humanismus kann nie ein Verbrechen sein. Vor diesem Hintergrund kritisieren wir, dass das unter Umständen genau der Punkt gewesen wäre, wo die SPD-Bundestagsfraktion hätte sagen können, jetzt überschreitet das eine gewisse Grenze, wo wir auch als SPD uns hinterfragen müssen, ist das womöglich jetzt genau die Situation, wo man über einen Ausstieg aus der Koalition nachdenken muss.
Man muss ja nun sagen, dass die SPD nicht alleine damit ist, eine Asylrechtsverschärfung nach der anderen mitzutragen. Auch die baden-württembergischen Grünen winken im Bundesrat eigentlich jede Verschärfung, sichere Herkunftsstaaten etc. mit durch und haben trotzdem teilweise immer noch den Ruf, auf Seiten der Flüchtlinge zu stehen.
Ja. Schauen Sie, genau das ist auch der Punkt, als dieses Gesetz, und das kritisieren wir beispielsweise auch, die AG Migration wurde im Verfahren der Gesetzgebung, im Verfahren, als das Ganze auch verfestigt wurde, verschriftlicht wurde, wurden die Fachgremien, dafür haben wir Arbeitsgemeinschaften, weder auf irgendeiner Ebene und auch auf Bundesebene weder beteiligt noch angehört. Das ist also die eine ganz große Kritik, dass wir unser Fachwissen da nicht reingeben konnten. Und es wurde mit einem riesigen Eiltempo durchgepeitscht. Sowas haben wir selten erlebt in der letzten Zeit. Das kritisieren wir auch stark. Und als es dann durch war, und leider gerade auf Baden-Württemberger Ebene, Sie sprechen es ja gerade an, haben die Grünen natürlich da auch komplett mit der CDU gleichgezogen.
Wie sehr schmerzt Sie diese ganz große Koalition gegen Flüchtlinge?
Wissen Sie, die Grundwerte einer linken Partei, und da verorte ich die SPD und auch die Linken und auch die Grünen, ist eine internationale Solidarität. Und internationale Solidarität bedeutet, dass wir mit Menschen aus anderen Ländern sie als eine gleichwertige und gemeinsame Familie verstehen. Und wenn Menschen durch teilweise eine verkappte Wirtschaftspolitik, durch eine verkappte, schlechte Ressourcenpolitik, aber auch durch Waffenexporte, die wir alle mitzutragen haben, die unsere Regierungen mitentscheiden und am Tisch sitzen und dadurch aus den Abermilliarden und Abermilliarden verdienen. Wenn diese Menschen dann vertrieben werden aus ihren Heimatländern, und ich kann es von meiner eigenen Familienerfahrung sagen, ich war selber zwar klein, aber das, was meine Eltern und auch Verwandten durchgemacht haben, glauben Sie mir, niemand verlässt das Heimatland gerne. Niemand verlässt seine gewohnte Sprache, die gewohnte Kultur, und alles, was dazugehört, gerne. Wenn diese Menschen sich auf den Weg tun, dann hat die Sozialdemokratie, da haben linke Parteien die Pflicht, diese Menschen A aufzunehmen, sie den Gefahren zu entziehen, für eine Zeit lang, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen auch, als Gastgeber zu fungieren, danach zu schauen, möchten diese Menschen, je nachdem wie lange es dauert, zurückkehren in die Heimatländer, und sollte der Fall sein, dass bereits 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre bereits ins Land gezogen sind und diese Menschen hier verwurzelt sind mittlerweile durch Arbeit, durch Beruf, durch Kinder, die hier geboren sind und so weiter, dann muss man diese Menschen denen auch die Möglichkeit geben, in diesem Land zu partizipieren, ein Land, ein Teil dieses Landes zu werden und irgendwann dann auch beispielsweise den deutschen Pass zu beantragen und dann eben auch dann zu Deutschen werden.
Die Migrationsgesetze sind nun verschärft worden. Was fordern Sie denn jetzt auch innerhalb der SPD, jenseits auch der Koalitionsfrage, für Konsequenzen für die Flüchtlingspolitik?
Wir müssen endlich wieder zu einem Wechsel, sage ich jetzt mal, inhaltlicher Art gekommen. Die Migrationspolitik ist eine Politik, die leider von sehr rechts außen permanent beackert, bearbeitet wird und aus denen sie auch ihre Erfolge ziehen. Die SPD muss endlich anfangen, einen innerparteilichen Diskurs über die Migrationsfrage durchzuführen. Die SPD muss ganz klare, sage ich jetzt mal, Leitlinien für sich außerhalb der großen, die es ja sowieso schon gibt, aber auch in der Migrationsfrage, ganz wichtige Leitlinien für sich festmachen, die auf allen Ebenen für alle gelten, die, sage ich jetzt mal, unabdingbar sind. Und diese Leitlinien gilt es dann auch bei etwaigen Konstellationen in einer Regierung auch zu verteidigen und diese Leitlinien auch als indiskutabel auch in die Koalitionsverhandlungen mit reinzubringen. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel, dass man sagt, die Migrationsthematik wird definitiv eine große Herausforderung für die nächsten 30, 40, 50 Jahre sein, definitiv. Und die SPD muss, und so sehe ich das auch als in der Breite der Bevölkerung, einen Standpunkt bekommen, wo sie sagen, wir stehen für Humanismus, wir stehen für die soziale Seite eines Landes, für die linke Seite eines Landes. Wir kümmern uns um diese Menschen, wenn sie in Not geraten sind. Wir schauen, dass diese Menschen hier A, gut aufgenommen werden, eine Teilhabe haben. Und da bin ich mir ganz sicher, sobald dort eine klare Linie ersichtlich ist, werden auch viel, viel mehr Menschen, die momentan durch die restriktive Migrations-, Flüchtlings- und Ausländerpolitik in den letzten Jahrzehnten gemacht wurde, womöglich dann auch ihren Weg wieder zurück.
Zur SPD finden war der letzte Satz. Komisch, dass das gerade abgeschnitten hat. Ismail Harris sagt das, der stellvertretende Vorsitzende der AG Migration und Vielfalt Breisgau im Gespräch mit Kollege Fabian. I can't see no devil in the field, as many trees and pot as many seas. I can't see no devil in the field, come on down, come on down. I can't see no devil. Come on. Im Roman steht Aussage gegen Aussage. Anna sagt, sie wurde auf einer Geburtstagsfeier vergewaltigt. Jonas sagt, es war ein vernehmlicher Geschlechtsverkehr. Bettina Wilper zeichnet in ihrem Roman »Nichts, was uns passiert« einen Freundeskreis zwischen Universität und linkem Zentrum, zwischen Fußball-WM und Volksküche, in dem die Glaubwürdigkeit und die Freundschaften der beiden ProtagonistInnen auf dem Spiel stehen. Kollegin Max sprach mit der Autorin Bettina Wilpert über den Roman, der thematisiert, welchen Einfluss eine Vergewaltigung auf Opfer, Täter und das Umfeld hat und wie eine Gesellschaft mit sexueller Gewalt umgeht.
In deinem Debütroman »Nichts, was uns passiert« geht es um eine Vergewaltigung in einem studentisch-linken Freundeskreis in Leipzig. Klassische Frage, was hat dich zu dem Thema motiviert?
Ich kann es immer gar nicht so auf eine Sache runterbrechen. Also das eine ist vielleicht so ein Strang, dass ich mich immer viel mit feministischer Theorie auseinandergesetzt habe. Und da ist ja sexualisierte Gewalt immer schon ein Thema gewesen. Also Nein heißt Nein war ja schon seit den 70ern quasi so ein feministischer Leitspruch. Und das erste Mal auf das Thema bin ich gestoßen durch die Slutwalks 2011. Und habe mich mit so Definitionsmachtsdebatten auseinandergesetzt. Also die Frage, Also Definitionsmacht heißt, dass die Definition, ob es eine Vergewaltigung war, bei der Betroffenen liegt. Ja, das ist so dieser eine Strang. Und der andere Strang ist, dass ich länger in Leipzig in einem Hausprojekt gewohnt habe, also so einer Art großen WG mit 12, 13 Leuten. Und da kam es mehrmals zu so gewalttätigeren Vorfällen, also keine sexualisierte Gewalt, so andere Vorfälle. Und da waren wir immer vor die Frage gestellt, wie man mit der Person, die Scheiße gebaut hat, umgeht und ob man die jetzt irgendwie rauswirft oder der nochmal eine Chance gibt. Und darum geht es ja auch ganz viel im Roman, also wie man jetzt mit diesem Täter umgeht. Und das ist so eine Frage, ja, die mich so umtreibt.
Ja, also jede vierte weiblich gelesene Person in Deutschland erfährt sexualisierte Gewalt oder hat die erlebt. Die Täterinnen kommen zu 80% aus dem Umfeld der Frauensternchen und im Grunde beschreibst du eine Szene, die sehr alltäglich ist und trotzdem bleibt dieses Dilemma bestehen. Es bleibt auch offen, wie die Personen aus dieser Situation rauskommen. Hast du da in deinen Recherchen, in deinen Erfahrungen irgendwelche Tipps und Strategien kennengelernt, die hilfreich sind und sein können?
Für die Betroffenen jetzt meinst du?
Ja, und für das Umfeld. Also es ist so, es geht ja alle an. Das weißt, ja, was du auch ganz klar rausstellst in deinem Buch.
Ich habe mich so ein bisschen mit, aber tatsächlich erst nachdem ich das Buch geschrieben habe, mit zwei so Theorien oder beschäftigt. Das eine heißt Transformative Justice und das andere Community Accountability. Es kommt beides aus den USA, so teilweise aus der Black Power Bewegung und kommt, glaube ich, gerade erst hier an. Und in dem einen, also bei Transformative Justice, also transformierende Gerechtigkeit, geht es darum, dass quasi versucht wird, mit dem Täter zu reden und den nicht einfach auszuschließen. Und dann halt auch so eine, also was wir jetzt auch schon aus der Awareness-Gruppen in Deutschland auch viel kennen, dass es eben Gruppen gegründet werden, an die die Betroffene sich wenden kann und die dann durchsetzen, was die Betroffene möchte. Also zum Beispiel eben dann mit dem Täter reden oder mit dem kommunizieren. Und diesen Community Accountability, also Accountability heißt Verantwortlichkeit. Da geht es darum, dass die Community, also vielleicht das Umfeld, auch eine Verantwortung trägt, dass die Gewalt immer in einem bestimmten Umfeld stattfindet und dass die also auch versuchen, quasi irgendwie gerechtes Umfeld oder so zu schaffen und sich auch damit auseinandersetzen und jetzt nicht nur der Täter oder so. Das finde ich ganz spannend. Aber das ist alles so, das klingt dann in der Theorie sehr schön und in der Umsetzung, also auch die Beispiele, die ich da gelesen habe, ist dann trotzdem oft, dass der Täter das dann zum Beispiel leugnet und dass dann die Betroffenen oder auch das Umfeld dann doch wieder so alleine dasteht. Und ich glaube, es ist immer auch so, es ist schon gut, wenn man irgendwie für seine Freunde und für sein Umfeld da ist, aber das kann jetzt auch keine psychologische Beratung ersetzen. Also ich würde trotzdem immer sagen, wenn es dann schlecht geht, dann sollten sie vielleicht zum Therapeuten gehen. Also das jetzt nicht komplett nur in der linken Szene oder sowas aufmachen. Also ja, ich finde es ein bisschen schwierig. Also ich finde, da gibt es eigentlich noch wenig so Ansätze oder so.
Ja, das Thema Leugnen, auch Jonas leugnet in deinem Roman die Tat. Und ich hatte so den Eindruck, er ist kein Lügner, sondern er hat eine andere Realität. Ist das das, was du auch suggerieren wolltest, oder ist er Täter und gesteht nicht, oder?
Also, ja, auch, oder ich habe, er ist zwar meine eigene Figur, aber ich habe ihn, glaube ich, auch nicht letztlich verstanden und ich konnte dann auch nicht komplett in seinen Kopf quasi vordringen und habe so drei Theorien. Also das eine, was du jetzt gerade gesagt hast, er hat eben das irgendwie eine andere Wahrheit, er hat es echt irgendwie so nicht mitbekommen, war so betrunken und hat es halt, oder war zu unempathisch oder was auch immer, hat es irgendwie nicht gecheckt, deswegen lügt er nicht. Oder er hat wirklich ganz genau mitbekommen, was er da macht und lügt halt absichtlich. Oder das dritte ist, er hat es irgendwie schon mitbekommen, aber muss es quasi, kann es sich selber ja nicht einstehen, weil er dann nicht mehr mit sich klarkommen würde, wenn er sagen würde, ich bin Vergewaltiger, deswegen passiert irgendein verrückter psychologischer Verdrängungsmechanismus, sozusagen, ja.
Spannend, ja. Es bleibt ja offen.
Ja, sozusagen, ja.
Dein Roman ist letzten März im Verbrecherverlag erschienen, seither im Handel erhältlich. Was hast du seither an Reaktionen erlebt?
Ich würde sagen, überwiegend positive. Also ich mache sehr viele Lesungen. Ich habe jetzt, glaube ich, schon um die 60 Lesungen gemacht und lasse das Publikum auch immer diskutieren und da kommen eigentlich immer ganz spannende Diskussionen auf und teilweise kommen da auch Leute zu mir, also wo dann auch so rauskommt, dass sie selbst Betroffene sind, die sich bei mir bedanken. Also das sind so die positiven Reaktionen. Die negativen sind ein bisschen, dass Leute, die Vergewaltigungsmythen im Kopf haben, dass die auch nicht durch die Lesung oder durch das Lesen des Buches wegkriegen. Also dass die dann quasi sagen, na, Anna war so betrunken, dann ist sie ja selber schuld. Und die schläft ja mit so vielen Männern, dann kann sie ja nicht vergewaltigt werden sein. Also darauf quasi fallen ganz viele Leute herein und da habe ich mich eine Zeit lang dann auch so ein bisschen schlecht gefühlt und so gedacht, oh, was habe ich da für ein Buch geschrieben? Aber im Endeffekt kann ich jetzt nicht durch ein Buch, ich will jetzt auch gar nicht die Meinung oder so der Leute ändern, ich will vielleicht sie zum Nachdenken oder so anregen, aber wenn die halt so Vergewaltigungsmythen im Kopf haben, kann ich das jetzt auch nicht auf einmal ändern oder so. Genau, aber es kam jetzt keine, ich hatte immer so ein bisschen Angst, dass von queer-feministischer Seite mal Kritik kommt, aber das ist eigentlich noch nicht passiert, ja.
Also und ich finde auch gerade diese Entmythisierung der Vergewaltigung, die in deinem Buch ja auch ein Stück weit stattfindet, dass es eben sehr viele Formen davon gibt und nicht die klassische, der fremde Mann kommt um die Ecke, sondern ja, also im Grunde so die Realität sehr authentisch darstellt. Das finde ich gerade sehr gut. Also das hat mich
genau, dass es eben nicht so super eindeutig ist und man jetzt eben am nächsten Tag aufwacht und denkt, ach so, das war jetzt also eine Vergewaltigung, sondern nur so denkt, ja, okay, mir geht's irgendwie scheiße. Warum eigentlich?
Heute Abend bist du in Freiburg mit der Anwältin für Sexualstrafrecht Claudia Meng und Anna-Sophia Clemens vom Awareness-Team. Mit Claudia Meng bist du immer zusammen unterwegs, oder?
Ach so, nee, das ist das erste Mal. Also das ist anscheinend quasi das Konzept dieser Lesereihe, dass dann immer so Experten und Expertinnen noch dazukommen. Deswegen, ich kenne die gar nicht. Also ich treffe die das erste Mal. Und quasi, also finde es ein cooles Konzept und bin mal gespannt auf die Diskussion. Also weil ich versuche auch immer auf den Lesungen so ein paar rechtliche Sachen zu sagen, aber ich kenne mich jetzt natürlich auch im Endeffekt nicht so gut aus und ich finde es auch spannend quasi, weil das Buch jetzt 2014 spielt, also zu der alten Strafgesetzeslage und das Gesetz ja geändert wurde, also dass jetzt auch Nein heißt Nein im Gesetz verankert ist. Und da bin ich zum Beispiel auch gespannt, was sie da noch erzählen kann.
Bettina Wilpert sprach letzten Donnerstag, sprach und las im Mensagarten im Institutsviertel. Und die Lesung wird hoffentlich auch irgendwann mal komplett hier bei RDL zu hören sein. Das Interview führte Max. You never gonna go. Surplus farms you didn't even know. Now lo and behold, they're taking me below. Kiss my name in salt and stone. Now roll, you never gonna go. Surplus farms you didn't even know. Lo and behold, they're taking me below. Kiss my name in salt and stone. Take my name. My name is Sultan Stone. We are the last of the
with the tech and below. Casting my name in a salt and stone. I roll, roll, we never gonna go. Left this place, you're back for more. Lo and behold, the tech and below. Cast my name in salt and stone. We are the last of the legion, never gonna go. The last of the best, you're back for more. We are the best of the best, and it's slave to none in salt and stone.
Hans-Josef Fell, ehemaliges Bundestagsmitglied der Grünen und Präsident der Energy Watch Group, setzt sich für die Energiewende ein. Seiner Ansicht nach wäre es möglich, Emissionen weltweit auf Null herunterzufahren. Allerdings regt sich Widerstand gegen seine Vision von der emissionslosen Energieversorgung. Er zeigt sich im PV-Magazin besorgt, dass die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft eine Kampagne gegen Fridays for Future lanciert. Kollege Behne hat sich mit Fell über die aktuelle Klimakampagne eines der einflussreichsten Lobbyverbände hierzulande unterhalten.
Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, es ist ja eine Agentur, die für die deutsche Industrie arbeitet, hat ja in der Vergangenheit schon mehrere Kampagnen gemacht. 2012 vor allem hatte sie eine gestartet, mit der sie die erneuerbaren Energien und speziell das sehr erfolgreiche Erneuerbare Energiengesetz, das EEG, eben auch attackiert haben. Sie haben Erfolg gehabt, denn wir sehen ja, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien Erfolg in Anführungszeichen natürlich, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien massiv in Deutschland eingebrochen ist, zu Lasten und zu Schaden des Klimaschutzes. Wir haben fast keinen Windkraftausbau mehr. Die Solarenergie wird auf niedrigstem Niveau ausgebaut. Wasserkraft, Geothermie, Bioenergien werden faktisch nicht mehr ausgebaut. Das ist alles Ergebnis dieser Kampagnen der ENSM. Und die hat damit schon in der Vergangenheit gezeigt, dass Klimaschutz ihr nicht am Herzen liegt, sondern dass sie die Interessen der klimazerstörenden fossilen und atomaren Wirtschaft vertritt. Und sie hat jetzt in den letzten Tagen eine neue Kampagne gestartet. Man kann die ersten sogenannten 12 Fakten auf ihrer Homepage lesen. Und wenn man die genau liest, wird man sehr schnell erkennen, dass dies eben keine wirklichen Fakten sind, sondern ein Zusammenführen von einzelnen Argumenten, die in sich geschlossen zahlenmäßig gar nicht falsch sind, aber in einen Kontext gestellt werden, der Scheinaktivitäten hervorruft und die Aktivitäten der Industrie in einem rosigen Licht erscheinen lässt, obwohl sie nicht in einem rosigen Licht ist.
Fakt 6 wäre sowas wie Klimainnovation dank der Industrie und Wachstum und Emissionen müssen weiter aneinander gekoppelt werden. Aber vor allem Fakt Nummer 12 scheint eines der stärksten Argumente zu sein der INSM, was ja auch immer wieder kommt. Und das lautet, nur intelligenter Klimaschutz sichert Arbeitsplätze. Was wäre denn dem zu entgegnen oder?
Ja, man muss eigentlich zuallererst in das Fakt 1 hineinschauen. Dort wird eben dargestellt, dass Klimaschutz notwendig ist, das 2-Grad-Ziel relevant ist und so weiter. Es gibt unter dieser Darstellung, machen Sie sich den Anschein, Sie wären für Klimaschutz. Allerdings wird das alles verschwiegen, wie schlimm der Planet eigentlich schon zerstört ist und auf dem Weg einer rasanten Zerstörung der menschlichen Zivilisation ist. Das wird schön geredet. Wir haben gerade vom Weltklimarat vor wenigen Monaten den Bericht bekommen, dass das 2-Grad-Ziel nicht tragbar ist, dass die Zerstörungen auf dem Planeten viel zu hoch sind. Und dennoch schreibt die INSM, das 2-Grad-Ziel sei relevant und das müsste man einhalten. Also nichts von der Dramatik. Ich will vielleicht gerade, weil ich es gerade lese, ein Zitat einer Forscherin nehmen. Das ist Deutschlands erste Professorin für Klimawandel und Gesundheit, Sabine Gabrisch. Und sie hat gesagt, aus ihrer ärztlichen Perspektive haben wir hier einen Notfall, weil es eine lebensbedrohliche Situation ist, der Klimawandel. Planetarer Gesundheitsnotfall, spricht sie, um den wir uns schnell kümmern müssen. Ich denke, das ist ein sehr gutes Bild, das sie darstellt und die Dramatik wird überhaupt nicht dargestellt in dieser Kampagne und so kommt es dann eben auch immer wieder zu Maßnahmen und zu Effekten und zu Vorschlägen, die eben weiterhin wie bisher den Klimaschutz verhindern sollen. Wir haben ja die Situation in der Welt, dass trotz etwa seit 30 Jahren Weltklimaschutzkonferenzen stattfinden in der Welt, aber im letzten Jahr haben wir die höchsten Klimagasemissionen überhaupt. Es gibt keinen Klimaschutz in der Welt, er hat nicht stattgefunden, sondern er zerstört den Planeten immer stärker. Und darauf geht die INSM überhaupt nicht ein, sondern es geht weiter um Business as usual, um den Bestandsschutz der klimazerstörenden Geschäftsinteressen der fossilen und atomaren Industrie. Und dieses wird damit eben in dem Fakt 1 und dann in einzelnen anderen Fakten immer wieder untermauert.
In Ihrem Artikel, der bei also auf Ihrer Seite unter anderem erschienen ist, ja, das ganz genau analysiert, wie die INSM wahrscheinlich weiter vorgehen wird. Sie haben das unterteilt in 8 Phasen. Könnten Sie das nochmal erläutern oder stammt es von Ihnen? Sie erwähnen da auch nochmal eine Frau, Tina Ternus.
Ja, sie hatte sich dankenswerterweise mal sehr genau die zurückliegenden Initiativen und Kampagnen der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft angeschaut. Und diese sind natürlich sehr, sehr erschreckend. Wir sehen, dass das immer wieder nach einem gleichen Muster geschieht. Und mit der Erfahrung der zurückliegenden Kampagnen kann man natürlich auch Analysen machen, wie es denn wohl kommen wird. Und die Phase 1, in der wir jetzt sind, mit der Veröffentlichung auf der Homepage, heißt eben, das ist ein Betonen eines gewünschten Dialogs. Die Inhalte der Gegenseite werden noch weitgehend neutral wiedergegeben. Es gibt ausgesuchte Personen, jetzt vor allem aus der Jugendbewegung von Fridays for Future, die dann irgendwie noch mit eingebunden werden. Es werden aktiv Diskussionsrunden oder auch Interviews geschaltet, sodass man den Anschein erweckt, man sei für den Klimaschutz und würde dafür arbeiten. Aber dann kommen natürlich die Thesen, die dann aus unserer Sicht sich immer weiter so steigern werden, die dann beispielsweise heißen, die 12 Irrtümer der Jugend. Da wird dann mit Sicherheit dargestellt, dass ihre Forderungen, wie beispielsweise bis 2035 auf 100% erneuerbare Energien umzustellen, dann angeblich unrealistisch sei, nicht notwendig sei und so weiter. Natürlich ist es notwendig. Es ist zwingend erforderlich, dass wir auf Null Emissionen am besten bis 2030 in der Welt kommen, wenn wir sehen, wie der Zustand des Planeten heute schon ist. Und das wird aber alles beschwichtigt und so wird das dann weitergehen und irgendwann werden sie dann eben auch erreichen, dass sehr viele Politiker dann in die gleichen Thesen eingehen und am Ende kommt ein Gesetz heraus, das eben keinen Klimaschutz macht, aber im Konsens der Gesellschaft, weil es ja viele Medien geschrieben haben, viele Wissenschaftler so beschrieben haben, alles bedient und organisiert von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, dass dieses dann auch noch gesellschaftliche Akzeptanz hat. So wie eben die Verhinderung, die Verschlechterung des erneuerbaren Energiengesetzes, wo eben Investitionen zum Schaden unserer Gesellschaft nicht stattgefunden haben, wo die gesamte Solarwirtschaft nach China verjagt wurde, statt die Arbeitsplätze hier zu halten, um nur mal einen Aspekt zu nennen, oder wo jetzt die Windindustrie in die Knie gezwungen wird mit der Umstellung auf die Ausschreibungen und fast keine Windinvestitionen mehr stattfinden und damit eben Null-Emissionsinvestitionen einfach nicht mehr in Deutschland vorhanden sind, zumindest nicht mehr in ausreichendem Maße. Und in diesem Stile werden sie arbeiten. Das gilt es aufzudecken. Das war mein Anliegen, dass wir hohe Gefahr haben, dass Deutschland, das ja jetzt schon kaum Klimaschutz macht, die vollkommen unzulänglichen Klimaschutzziele der Bundesregierung werden ja nicht einmal eingehalten. Mit 40% CO2-Reduktion bis 2020. Das ist viel zu wenig angesichts Zustand des Planeten. Aber nicht einmal diese erreichen sie. Und das wird alles beschönigt. Und in diesem Stile soll es dann wohl weitergehen. Das ist nicht akzeptabel. Wir brauchen endlich aktiven Klimaschutz mit Null Emissionen bis 2030 und sehr viele Kohlenstoffsenken, die parallel dazu organisiert werden müssen. Und eben nicht, wie die INSM und wie viele andere immer wieder schreiben, dass man das Ziel der Klimaneutralität hat. Man muss das Wort ja genau analysieren. Klimaneutralität heißt ja beispielsweise bis 2050, was jetzt auch die kommende EU-Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen eben als Ziel ausgegeben hat. Das würde heißen, dass Europa bis 2050 und darüber hinaus noch massive Emissionen macht. Nur die zusätzlichen Emissionen werden dann eben durch Kohlenstoffsenken kompensiert. Ein vollkommener Irrweg, denn wir brauchen Null Emissionen etwa bis 2030, um das 1,5-Grad-Ziel der Pariser Ziele einhalten zu können. Und dieses werden wir nicht erreichen, wenn wir noch weit über 2050 hinaus emittieren. Kohlenstoffsenken sind parallel dazu notwendig, um endlich auch in eine Reinigung der Atmosphäre kommen zu können und den überschüssigen Kohlenstoff wieder herauszuholen. Das geht aber nur mit parallelen Null Emissionen. Und nicht mit Klimaneutralität, dieser moderne Begriff, der nur die Köpfe vernebelt und scheinbar den Klimaschutz auf die Fahnen schreibt. Schutz der Erde.
Wie sieht es aus mit der Produktion von Solarpaneelen? Braucht man dafür nicht seltene Erden und sind nicht jetzt schon eigentlich stark umkämpft?
Wir brauchen für alle modernen neuen Technologien seltene Erden und Materialien. Das ist für einen Flachbildschirm nichts anderes wie für einen Computer oder für ein Handy. Ausgerechnet nur bei den erneuerbaren Energien und bei Elektroautos wird das plötzlich diskutiert. Vorher war das nie ein Thema, öffentlich breitgetreten. Und man braucht für ein konventionelles Auto ähnlich so viele seltene Erden und Materialien wie für ein Elektroauto. Da ist nicht viel Unterschied. Aber es wird nur immer wieder gegen die Null-Emissionstechnologien verwendet. Es ist eine Aufgabe, ohne Zweifel, der wir uns stellen müssen, aber es ist eine machbare Aufgabe. Wir haben genügend Materialien auf der Erde und wenn wir eine notwendigen Aufgaben erfüllen in der Politik, um das zu steuern, dann wird das auch gehen. Also wir müssen mit den Materialien auf jeden Fall sparsam umgehen. Wir müssen sie vollständig in das Recycling wieder überführen. Wir können viele seltene, giftige Materialien, wie beispielsweise Kobalt in Batterien, ersetzen durch ungiftige und nicht seltene Materialien. Es gibt die ersten kobaltfreien Lithium-Ionen-Batterien. Und wir müssen natürlich auch eine Good Governance voranbringen, also eine gute Politik, die in allen Ländern dafür Sorge trägt, dass eben nicht Öko- und Sozialdumping vorkommt. Das hat nichts nur mit Solaranlagen, mit Elektroautos zu tun, sondern das hat mit allen Materialien, die wir produzieren müssen, zu tun. Auch die für Flachbildschirme und für Mobilfunk und für die Handys und Tablets und was es alles gibt, wo das massenhaft gebraucht wird.
Der Artikel von ihm ist übrigens auf hans-josef-fell.de zu lesen. Und jetzt hören wir noch einen kurzen Kommentar von Kollege Manu.
Die neue Verteidigungsministerin der Bundesrepublik Deutschland, Annegret Kramp-Karrenbauer, hat ihr erstes Zeitungsinterview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geführt. Die Zeitung ist sehr stolz darauf und hat es deshalb erstmal hinter einer Bezahlwand, hinter einer Paywall online veröffentlicht, so dass man nur die ersten paar Zeilen lesen kann. Die Werbung dafür ist aber trotzdem nicht zu übersehen. Was da zumindest von dem Teil, der öffentlich einsehbar ist, hervorgehoben wird, wirft es schon einige Fragen auf. Frau Kramp-Karrenbauer wird hier zitiert in einem hervorgehobenen Tweet mit der Aussage: Die Fahne, die Nationalhymne, die aufmarschierten Soldaten, da bekomme ich eine Gänsehaut. Ich freue mich auf dieses Amt und bin mir der Bedeutung sehr bewusst. Ich übernehme Verantwortung für die über 260.000 Menschen, die für unser Land ihren Dienst leisten. Das ist erfüllend und bewegend. Naja, da könnte man jetzt noch sagen, das ist eine Sache, wo sie gerade mal Gefühle beschreibt, aber ihr Verhältnis zum Militär, auch das familiäre Verhältnis insbesondere, hebt sie in dem Interview hervor. So sei, zitiert die FAZ, in ihrem Twitter-Account, der Kompaniepulli ihres ältesten Bruders zu Teenagerzeiten ihr Lieblingsstück gewesen. In dem Kontext scheint ja dann der militärische Aspekt und nicht der Aspekt, dass es ihres Bruders Pulli war, im Vordergrund zu stehen. Die CDU Deutschlands mit ihrem Twitter-Account hebt dann wiederum noch ein Zitat hervor, und zwar über ihren Vater. Er war Soldat im Krieg und er ist auch darin verwundet worden. Meine Eltern haben mir auch von den Bombennächten ihrer Kindheit erzählt oder von den Jahrgängen an der Schule meines Vaters, die fast komplett ausgelöscht worden sind. Ihr Vater, der also in der Wehrmacht gedient hat, vermutlich, ja, wurde dort verletzt. Der Kontext, in dem das stattgefunden hat, ist zumindest in den veröffentlichten Teilen dieses Artikels, dieses Interviews nicht angesprochen worden, da das Ganze ja eben auch auf Twitter stark beworben wurde. Hier mal ein kleiner Auszug dessen, was auch kritische Kommentare darunter waren. So schreibt zum Beispiel der Ducci, ein User: Mein Onkel ist mit 18 Jahren im Zweiten Weltkrieg ermordet worden. Nicht freiwillig, er wurde gezwungen. Daher lehne ich alles ab, was mit militär- und militaristisch-deutschen Chinge der Barassadum zu tun hat. Nur so kann die logische Konsequenz daraus aussehen. Angesprochen wird hier natürlich ein Aspekt, der hoffentlich zumindest in dem bezahlten Teil des Artikels vorkommt, denn das sollte eigentlich ein Aspekt sein, den sich eine Verteidigungsministerin auch bewusst sein sollte. Genauso wird auch von dem User Alex, der Wunderhund, kritisiert, dass hier die Schulklasse als passiv dargestellt wird. Also Zitat noch einmal, komplett ausgelöscht. Das klingt so passiv. Die sind als Wehrmachtssoldaten in fremde Länder marschiert und haben Menschen massakriert, die nicht gerade danach gefragt haben. Also die Darstellung, die Schulklasse ihres Vaters sei fast komplett ausgelöscht worden, klingt ja auch ein bisschen so, als wäre eine Armee in ihre Klassenzimmer einmarschiert. Es war leider nun andersrum. Die Jusos Eichsfeld gehen sogar so weit, die Unterstellung zu machen, Kramp-Karrenbauer wolle, so wie Gauland, das Recht, stolz zu sein auf die Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen. Hashtag Würg. Und dabei wird dann im Grunde unterschlagen, was spätestens seit der Wehrmachtsausstellung bekannt ist, dass die deutsche Wehrmacht an Kriegsverbrechen beteiligt war. Ist hoffentlich auch Teil der zukünftigen Politik. Ein letztes Zitat, User oder Userin Minimalpolynom, stellt die Frage, zieht denn Annegret Kramp-Karrenbauer daraus die Lehre, sich entschlossen gegen die AfD und Faschismus zu stellen, damit deutsche Soldaten nie wieder Angriffskriege führen und keine Alliierten mehr deutsche Städte bombardieren müssen? Das ist eine wichtige Frage und eine, der sich Annegret Kramp-Karrenbauer im Folge dieses Interviews auch weiterhin stellen sollte und die man auch an die CDU und die neue Verteidigungsministerin herantragen sollte. Wie sich es weiterentwickelt, wird man sehen. Erstmal ist der Antrag auf ein erweitertes Budget der Bundeswehr zu verhandeln.
Das war es auch schon wieder vom Infomagazin vom 22. Juli 2019. Im Studio war die Maike. Alle unsere Beiträge könnt ihr in voller Länge nochmal auf unserer Seite www.rdl.de nachhören. Sowie auch die komplette Sendung für eine Woche. Die Musik kam von Seal & Ader und jetzt ist Schluss. Tschüss.